ARD Sounds.
Der Tag in Berlin und Brandenburg. Kompakt und regional.
Der Tag in Berlin und Brandenburg mit Bernhard Kempf. Willkommen. Heute hat Brandenburgs Verfassungsschutz seinen Jahresbericht vorgelegt und der zeigt, der politische Extremismus hat zugelegt und es vor allem unter Jugendlichen. Auffällig dabei ist, besonders hoch ist der Anstieg im Bereich Rechtsextremismus. Knapp 6000 Personen listet der Bericht auf, laut Innenminister Redmann, ein statistischer Effekt, denn jetzt würden alle AfD-Mitglieder mitgezählt. Unsere landespolitische Reporterin Amelie Ernst war heute bei der Pressekonferenz der Brandenburger AfD und fasst zusammen, wie die auf diesen Bericht reagiert hat.
Sie wollte vor allen Dingen deutlich machen, dass der Verfassungsschutzbericht aus ihrer Sicht absolut keine Relevanz hat, dass also alle Erkenntnisse zum Rechtsextremismus darin völlig aus der Luft gegriffen seien und dass dieser Bericht eigentlich eine einzige politische Taktik der anderen Parteien sei, um die AfD zu diskreditieren.
Das ist nicht nur böswillig, das ist meiner Ansicht nach Ausdruck einer Voreingenommenheit, die man durchaus als gruppenbezogene Menschenfeindlichkeit bezeichnen kann. Also genau das, was der Verfassungsschutz anderen gerne vorwirft, das praktiziert er in seinem Handeln.
Das sagte der AfD-Fraktionschef Hans-Christoph Berndt, also die AfD sei da ein Opfer von Menschenfeindlichkeit durch den Verfassungsschutz geworden. Und diese knapp 5.900 potenziellen Rechtsextremisten im Bericht, die gibt es aus Sicht der AfD-Fraktion gar nicht. Dagegen, sagt die AfD, würden die Bereiche Linksextremismus und vor allen Dingen Islamismus komplett verharmlost.
Ja, und den Vorwurf, Rechtsextremin zu sein, das weist die AfD jetzt zurück. Der Verfassungsschutz stuft die Partei aber entsprechend ein. Juristisch dagegen vorgehen will der Brandenburger Landesverband vorerst allerdings nicht.
Weil ja im Moment noch eigentlich alle Beteiligten darauf warten, dass das Potsdamer Verwaltungsgericht entscheidet über die Frage, ob diese Einstufung der Brandenburger AfD als gesichert rechtsextremistisch eigentlich wirklich rechtens war. Ist noch offen, wann das passieren wird, diese Einschätzung vom Gericht. Auf jeden Fall merkt der Brandenburger Innenminister Jan Redmann von der CDU schon, dass sich da ein bisschen was bewegt bei der AfD, dass nämlich einige ehemals radikalere Vertreter seit dieser Einstufung im vergangenen Jahr sich doch ein bisschen zurückhalten mit ganz radikalen Aussagen.
Ob das von Dauer ist, ob das sich lediglich um öffentliche Äußerungen handelt, um Lippenbekenntnisse oder ob da tatsächlich ein Sinneswandel stattgefunden hat, ist noch zu früh zu beantworten. Ich weise da nur auf eine Entwicklung hin, die sich seit der Einstufung im Mai letzten Jahres ergeben hat.
Und die bezieht sich auch, sagt Redmann, vor allen Dingen aber auf AfD-Vertreter, die in den Bundesvorstand wollen, weil da gibt es offenbar einen Richtungsstreit, sagt er. Hier in Brandenburg, diejenigen, die hier auf Landesebene unterwegs sind und bleiben wollen, da sieht er keine Mäßigung.
Amelie Ernst aus Potsdam war das über die Reaktionen der Brandenburger AfD auf den Landesverfassungsschutzbericht. In Berlin kämpft die Polizei gegen wachsende Strukturen im Clan-Milieu. 2025 hat sie mehr Fälle von sogenannter Clan-Kriminalität erfasst und mehr Verdächtige im Visier gehabt als zuletzt. Sabine Müller aus der RBB 24 Landespolitik mit einem Überblick.
952 Straftaten im vergangenen Jahr, schreibt das aktuelle Lagebild der Senatsinnenverwaltung der Clankriminalität zu. Das ist ein Plus von 12% im Vergleich zum Jahr davor, aber weniger als 2023. Gestiegen ist neben den registrierten Straftaten auch die Zahl der Personen, die die Polizei dem Clan-Milieu zurechnet. Es sind nun insgesamt 685 Menschen, plus 11%. 342 von ihnen waren im letzten Jahr tatverdächtig, auch das ein Anstieg. Viele der Verdächtigen wurden mit mehreren Straftaten erfasst. Ein 20-Jähriger soll im letzten Jahr für insgesamt 75 Taten verantwortlich gewesen sein. Die meisten Personen, die die Polizei dem Bereich Clan-Kriminalität zurechnet, besitzen die deutsche Staatsangehörigkeit, knapp 46%. Ein Viertel wird im Lagebild ausgewiesen mit libanesischer bzw. deutsch-libanesischer Staatsangehörigkeit. Bei gut jedem Zehnten ist die Staatsbürgerschaft ungeklärt. Bei den Straftaten machten Rohheitsdelikte wie Raub oder Körperverletzung ein knappes Viertel aus. Auch Verkehrsstraftaten und Diebstahl spielten eine größere Rolle. Im Vergleich zu 2024 hat die Polizei im vergangenen Jahr etwas weniger Kontrolleinsätze im Clan-Milieu durchgeführt. Dabei hat sie aber mehr Objekte wie lokale Wettbüros, Friseure oder Juwelierläden kontrolliert. 31 von ihnen wurden geschlossen. Gegen den Begriff der Clan-Kriminalität wehren sich Kritiker seit Jahren. Sie beklagen, dadurch würden Menschen mit Migrationshintergrund allein aufgrund ihrer Familienzugehörigkeit und Herkunft stigmatisiert und diskriminiert.
Es gibt wieder mehr Clan-Kriminalität in Berlin, so die Berliner Polizei. Ein Beitrag von Sabine Müller war das. Heiko Büttner, Neu-Berliner und S-Bahn-Chef, will die Züge sauberer und sicherer machen. Seit Anfang der Woche sind Reinigungsteams in den Waggons unterwegs, begleitet von Sicherheitspersonal der Deutschen Bahn. Wenn nötig, dürfen sie auch Obdachlose oder Störer aus dem Zug hinaus begleiten. RBB24-Reporterin Oda Tischewski war heute mit einem Putzteam in der Berliner S-Bahn unterwegs.
Moin, hallo. Moin. Alles okay?
Der Mann, der lang hingestreckt über vier Klappsitzen liegt, ist überrascht, als Moayad ihn anspricht. Seine Station, stellt sich heraus, die hat er längst verpasst.
Wo musst du hin? Zum Zoo. Dann musst du mal aussteigen und dann von der anderen Seite zurückfahren, ja? Machst du das bitte? Okay.
Der junge Mann im grünen Kapuzenpulli ist für Moayad vom Sicherheitsteam kein Unbekannter.
Sie ist ja eigentlich fast immer am Zoo. Deswegen haben wir ihm auch so ganz locker mit ihm geredet. Der kannte uns ja auch. Und der wollte zum Zoo zurückfahren natürlich. Deswegen haben wir gesagt, erstmal aussteigen und dann die nächste Bahn von der anderen Seite dann nehmen.
Wer in der S-Bahn bettelt, trinkt, die Sitze für eine ausdauernde Auszeit nutzt oder einen unangenehmen Geruch verströmt, der muss seit Montag damit rechnen, häufiger angesprochen und unter Umständen auch aus dem Zug geleitet zu werden. Kombinierte Teams aus Sicherheitsleuten wie Moayad und Putzkräften wie Lilia sollen für ein angenehmes Reiseklima sorgen. Zu Verständigungsproblemen, zumindest mit ihr, kann es dabei kaum kommen. Lilia spricht 7 Sprachen.
Ein bisschen Serbisch, Mazedonisch, Polnisch sehr gut, Russisch als meine zweite Sprache, Muttersprache Rumänisch. Bulgarisch.
Das momentan noch 6-köpfige Team, das später auf 3 Personen reduziert werden soll, wechselt ständig zwischen Zügen und Wagen hin und her. Zwischen 2 Stationen wird ein Waggon abgelaufen. Beim Umstieg am Bahnhof Janowitzbrücke fällt beißender Uringeruch auf. Lilia greift zur Sprühflasche, Teil ihrer Ausrüstung.
Duftspray, Handschuhe, Mülltüte und dann Desinfektionsmittel. Und Mops.
Gegen Sauberkeit in der Bahn hat kein Fahrgast Einwände. Ein komisches Gefühl bei der neuen Kampagne bleibt aber bei einigen nicht aus.
Immer ein bisschen schwierig zu sehen, wenn irgendwie hier wohnungslose Personen rausgezogen werden. Das finde ich teilweise umgangsmäßig sehr kritisch von der Bahn.
Na gut, wie soll ich denn das sonst finden? Aber ich bin jetzt in die S3 eingestiegen und dachte, das ist super schmutzig.
Man braucht, ich sag mal, eine übergreifende Lösung. Sowohl habe ich natürlich gerne saubere und eine sichere S-Bahn, aber ich sehe natürlich auch, dass es soziale Probleme gibt und die Leute keine andere Option haben.
Noch sind Moayad, Lilia und ihre Kollegen das einzige Team. Seit Montag, so ihr Eindruck, habe sich die Situation in den Zügen bereits verändert. Es gebe weniger zu putzen, auch seltener Anlass, Fahrgäste anzusprechen. Sollte es so weitergehen, will die S-Bahn ihre Streifen ab August auf das gesamte Netz ausweiten.
Oda Tischewski war das über die Kampagne, mit der die Berliner S-Bahn ihre Züge sicherer und sauberer machen will. 2022 gab es ein massenhaftes Fischsterben in der Oder. Die Frage ist, wie hat sich der Zustand des Flusses seitdem entwickelt? Die Europäische Kommission sagt, er hat sich verschlechtert. Das Berliner Leibniz-Institut für Gewässerökologie sieht die Oder dagegen auf dem Weg der Erholung, auch wenn der Zustand immer noch kritisch ist. RBB24-Reporter Fred Pilarski hat den Wissenschaftlern über die Schulter geschaut.
An der Oder, direkt an der Neiße-Mündung bei Ratzdorf, lassen Wissenschaftler einen kleinen Katamaran zu Wasser. Zwischen den beiden Rümpfen des Boots ist ein Gerät angebracht, mit dem Strömung und Flusssohle präzise vermessen werden. Wie geht es der Oder? Das ist die Frage, mit der sich die Forscher des Leibniz-Instituts für Gewässerökologie in aller Ausführlichkeit beschäftigen.
Sie ist dabei, sich zu erholen, zumindest was die Fischbestände und die Muschelbestände angeht, soweit wir das beobachten können,
sagt der Gewässerökologe Christian Wolter.
Aber die reinen Umweltfaktoren, die auch damals zur Oder-Katastrophe geführt haben, die sind nahezu unverändert.
Das ist vor allem der viel zu hohe Salzgehalt, der 2022 die Ausbreitung der giftigen Goldalge Prymnesium parvum ermöglicht hat und damit Ursache für das massenhafte Fischsterben war. Das Salz kommt aus polnischen Bergbaugebieten. Die Europäische Kommission hat deshalb jetzt ein Vertragsverletzungsverfahren gegen Polen eingeleitet, unter anderem wegen Verstößen gegen die Wasserrahmenrichtlinie. Christian Wolter vernimmt allerdings eher hoffnungsvolle Signale aus Polen seit dem Ende der nationalkonservativen Regierung.
getroffen. Die Beschlüsse sind gefasst, soll eine Entsalzungsanlage gebaut werden, sollen Speicherbecken erweitert werden. Und ja, sicher wird es Zeit brauchen, weil es sind ja größere Wassermengen. Aber ich bin optimistisch, dass da jetzt was vorwärts geht.
Dass sich die Forscher gerade für die Neiße-Mündung interessieren, hat auch mit Hoffnungssignalen zu tun. Hier, wo das salzarme Wasser der Neiße sich mit dem salzigen der Oder mischt, erholt sich der Fluss besonders gut. Die sandigen Buhnenfelder gelten als Kinderstube der empfindlichsten Fischarten und zahlreicher Muscheln des wichtigsten Filtersystems der Oder. In den nächsten Wochen sollen deren Bestände noch genauer untersucht werden.
Also die Wissenschaftler beobachten die Oder weiter ganz genau, Fred Pilarski berichtete.
Und jetzt aus dem Getümmel und dem Grün. Die besondere Geschichte. Präsentiert von der Tag im Fernsehen. Montags bis freitags ab 18 Uhr im RBB und in der ARD Mediathek.
Von Beate Thyron und Silja Sodke. Es ist das Outdoor-Erlebnis auf einem kleinen Hof in der Uckermark.
Willkommen, Schafe. Und ausatmen. Stellt euch ab.
Die letzte Anweisung war nicht an die Schafe, sondern an rund 10 Frauen gerichtet, die auf der Schafsweide ihre Yogamatten ausgerollt haben. Inmitten weißer und brauner Schafe und Lämmer üben sie Yoga-Haltungen wie den herabschauenden Hund, den Baum oder den Krieger unter Anleitung einer Yogalehrerin und unter gelassener Beobachtung der wolligen Tiere. Yoga mit Schafen, das kommt an bei den Kursteilnehmerinnen.
Finde ich keine perfektere Art, Sport zu machen.
Ich finde, die machen einfach noch mal eine andere Atmosphäre.
Ganz liebe Wesen. Bringt einen richtig runter vom Alltagsstress so.
Den dazugehörigen Bauernhof Seelenfroh im Lüchener Ortsteil Seele leitet das Ehepaar Laura und Frederik Bandelow. Die Idee mit dem Schaf-Yoga hatte Laura, Frederik die entsprechenden Mitarbeiter, 170 Mutterschafe und 150 Lämmer. Vor 10 Jahren nach dem Tod seines Vaters hat der heute 35-jährige Frederik Bandelow den elterlichen Hof als Quereinsteiger übernommen, obwohl so ein Leben in der Landwirtschaft eher fordernd und finanziell schwierig ist.
Wir haben im Dorf hier einen Schäfer gehabt, von dem habe ich mir viel angenommen. Der arbeitet auch auf einem Betrieb, wo sehr viele Schafe sind. Und ich finde die unheimlich gut, weil die unheimlich genügsam sind, unheimlich dankbar sind. Das sind einfach wirklich tolle Tiere. Ich mag das mit den Schafen sehr. Ja, das ist wirklich mein Ding.
Auch seine 32-jährige Frau Laura Bandelow, gelernte Erzieherin, ist wohl der Typ Mensch, der in neuen Situationen eher die Chancen als mögliche Probleme sieht.
Es ist wesentlich spannender und aufregender, als ich das mir hätte vorstellen können. Ich habe eine Ausbildung gemacht zur Erzieherin und habe eigentlich gedacht, ich sitze mein Leben lang in einem Kindergarten und betreue Kinder. Dann bin ich quasi erst durch unsere Beziehung in die Welt der Landwirtschaft eingetaucht.
Erzieherin ist sie jetzt nur noch in Teilzeit und auch Frederik Bandelow hat seinen eigentlichen Job als Sozialpädagoge stark reduziert. Seit kurzem ist er obendrein sogar noch ehrenamtlicher Ortsvorsteher. Trotzdem wirkt der Alltag der Familie mit 2 Kindern und vielen Tieren recht entspannt.
Ja, die Arbeit ist natürlich da und man hat viel zu tun. Aber wir versuchen auch in diesem Jahr ein bisschen mal auch mal die Beine im Liegestuhl hochzupacken und auch das Große und Ganze ein Stück zu genießen.
Oder ab und an das Hofleben kreativ bereichern, wie eben durch Schaf-Yoga. Bereits zum 5. Mal haben Bandelows so einen Kurs auf ihre Weide geholt.
Rechte Bein geht nach hinten weit. Schaut mal zum Himmel.
Nach einer Stunde Üben, Atmen und Dehnen wirken alle zufrieden. Auch Yogalehrerin Jana Rosenberg.
Es wird gut angenommen. Manchmal haben auch Kinder dabei. Aber meistens so Frauen. Es dürfen sich auch gerne mal Männer trauen. Hatten wir bisher noch nicht, aber kann ja noch werden.
Und so wird wohl noch öfter ein friedliches Namaste über die uckermärkische Schafsweide tönen.
Und das war der Tag in Berlin und Brandenburg.
Sie möchten bestens informiert bleiben? Dann einfach abonnieren und wieder reinhören. Und für einen kompakten Nachrichtenüberblick über die gesamte Woche empfehlen wir den Podcast 7 Tage wach, die Woche mit Schrag und Schröder. 2 Journalisten, die sehr gut informiert sind, aber nur selten einer Meinung. Immer freitags schauen Sie zurück auf die wichtigsten Fragen und Themen der Woche. 7 Tage wach gibt es zum Beispiel in der ARD Sounds App.